Herzlich willkommen zur Audioeinführung zu der Inszenierung Die kahle Sängerin. Ich sitze hier im Studio mit Johann Simons, dem Regisseur der Produktion, und Tristan Wulff, der dramaturgisch als Hospitant unterstützt hat. Und mein Name ist Leonie Adam, ich bin Dramaturgin der Produktion. Johann, warum machen wir Die kahle Sängerin von Eugen Ionesco heute?
Weil es auch spürt wie ein Nachkriegszeit oder Vorkriegszeit. Es ist ziemlich dunkel, was ich sage, aber so spürt man es, so fühlt man es. Viele Leute sind panisch, viele Leute wissen nicht, wie alles gehen muss. Viele Leute sehen keine Konnexionen mehr miteinander. Ja, das ist eigentlich schrecklich. Hör mal, dieser Ionesco ist kurz nach dem Krieg geschrieben. Und diese Geschichte erzähle ich immer wieder. Damals gab es in Deutschland Stockhausen und Stockhausen mit seiner Musik reagiert auf, dann nennt er da ein Beispiel, dass die SS während dem Krieg in die Vernichtungslager Tausende von Juden umgebracht haben und dann abends bei einer schönen Sonate von Beethoven geweint haben. Das hat er nicht verstanden, ich verstehe das auch nicht. Und natürlich mit so einem Krieg hinter uns, das beeinflusst, glaube ich, mindestens 100 Jahre unsere Welt. Also jeder Zusammenhang, jetzt merkt man es auch wieder, wir haben immer versucht, wieder Zusammenhang zu finden, aber die Zusammenhang verschwindet in diesem Moment auch. Darum macht man dieses Stück, weil Stockhausen hat dann diese Musik geschrieben, die ganz rational ist und eigentlich keine Harmonie kennt, oder andere Harmonie. Und bei Ionesco ist es auch scheinbar ohne Zusammenhang. Und ja, das ist eigentlich, warum man heutzutage Ionesco tun kann. Tun muss, finde ich so. Aber ich finde es es passt zu der Zeit. Ja.
Ionesco hat ja selbst gesagt, wir leben in absurden Zeiten. Damit meinte er seine Zeit, die du jetzt auch beschrieben hast. Er meinte Ende der 40er, Anfang der 50er. Findet ihr, wir leben in absurderen Zeiten als damals?
Ich schon. Ja, ich finde es sehr gewalttätig, die Welt. Ja, sehr. Ja. Die ganze Diskussion, die man hat mit den Gazastreifen, die Ukraine-Krieg, ist wirklich, man kann auch kaum noch seine Meinung sagen. Nein, schwierige Zeiten. Ja, leider.
Und das Absurde ist ja auch, dass quasi die Menschen, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg dachten, sie erleben gerade die absurdesten aller Zeiten.
Ja.
Und jetzt sind wir heute und die Widersprüche, die alle erleben zwischen Frieden und Krieg, zwischen dem, was technisch möglich ist und dem überhaupt, wozu Menschen in der Lage sind, zuzugreifen. Also gerade was zum Beispiel die Verteilung von Reichtum angeht.
Ja.
So einen absurden Unterschied zwischen dem Reichtum und der Armut auf der Welt, zwischen Frieden und Krieg gab es nicht.
Ja.
Das heißt, und ich fand das so schön, weil du am Anfang der Proben die Frage mal gestellt hast, und das hat mich irgendwie lange beschäftigt, du hast gefragt, Leonie, ist das ein witziges Stück?
Ja.
Ist absurdes Theater witzig?
Ja.
Und ich wusste so lange keine Antwort darauf oder musste so lange darüber nachdenken, weil ich dachte, nein, es ist nicht im ersten Moment ein witziges Stück, sondern der Witz entsteht da, wo wir gar nicht anders können. Also das ist so das, was ich auch zwischen in den Proben mit dir erlebe. Wir können gar nicht anders als darüber lachen, wie diese Figuren an dieser absurden Zeit scheitern und an sich scheitern.
Ja.
Und immer so versuchen, sich irgendwie nahe zu kommen.
Ja. Ja.
das hat mich so berührt oder das hat mich so beschäftigt.
Ja.
Ist das witzig oder ist das nicht witzig?
Die Situationen sind absurd witzig. Die kann man nicht, ja. Kann man nicht, die Figuren kann man kaum, ja. Die sind so witzig, so geprägt von Angst, vielleicht unsere eigene Angst, aber über Angst kann man auch manchmal, ja, blöd genug lachen. Mhm. Ja. Ja.
Und das, was Ionesco ja selbst als Anlass dieses Stücks überhaupt nahm, ist schon absurd. Das schreibt er ja selbst in seinen Texten, dass er irgendwie beschreibt, eigentlich hatte er ein Englisch-Sprachlehrbuch vor sich liegen, wollte Englisch lernen, Französisch-Englisch. Und da begegnen ihm diese Figuren, also die Smith und die Martins, die sich mit diesen Sätzen gegenseitig konfrontieren.
Ja.
Die so völlig aus der Luft gegriffen sind oder die Banalitäten des Lebens irgendwie zeigen. Der Boden ist unten, die Decke ist oben.
Ja.
Sie werfen mit Lauten um sich. Also irgendwie die Situation, aus der Ionesco überhaupt dieses Stück schreibt, entspringt ja seiner, seinem Humor oder den Zugriff, den er hat auf ein Sprachlehrbuch, was vor ihm liegt, wo ihm eigentlich die Wirklichkeit so absurd erscheint.
Ja.
Und die Wirklichkeit ist die Beschreibung von den normalsten Dingen der Welt.
Ja, wir beschäftigen uns mit Mist und nicht mit dem Kern des Lebens. Ich auch. Beschäftige mich mit Mist.
Ja. Ja, das tun wir alle voll.
Ja, und in diesem Mist steckt irgendwo, gibt es einen Kern, aber die Mist wird dichter und dichter, habe ich das Gefühl, jedenfalls. Ja, das bedeutet nicht, dass wir hier nur weinend herumsitzen. Das ist es auch nicht. Die Absurdität ist auch, dass wir auch mal gute Zeit haben. Mhm. Also, ja. Ist fremd.
Was auch fremd ist, finde ich, sind ja die zwei Figuren, der Feuerwehrhauptmann und das Dienstmädchen, die diese Martins und Smith oder auch auf der Bühne eben existieren. Und wir haben ja so lange darüber gesprochen. Was denkst du oder wie denkst du über diese Figur von Mary nach? Weil ich habe ehrlich gesagt, bis zuletzt ist sie mir ein Rätsel. Also ich liebe das auch an der Figur, dass sie so ein Rätsel bleibt. Was denkst du über diese Mary, Junge?
Naja, ich finde es natürlich, weil man das Gender eben auch nochmal dazu holt, ist es eine komplexe Figur geworden. Ich denke, damals nennt man Dienstmädchen ist schon, ich weiß nicht, in den Niederlanden jedenfalls, Dienstmädchen, das sagt man einfach nicht mehr. Es ist jetzt Hilfe in die Haushalt. Mhm. Also, das ist jetzt die Terminologie. Also, die Terminologie wird sanft, damit es so vom Sprache her funktioniert, aber die Funktion und wie man Leute behandelt, bleibt noch immer dasselbe. Also, und ich finde das die Mary ist eigentlich auch eine romantische Figur, aber ist auch zum Teil, jedenfalls mit ihr Gedicht, irgendwo auch ein Provokateur. Jedenfalls sieht diese Figur das Ende die hat ein Verbrennungsszenario im Kopf, was mich jedenfalls erinnert an die Offenbarungen von Johannes, weil das ist wohl von Ionesco ganz genau beschrieben. Das ist das ist konkret, das ist fast keine Absurdität. Also, der hat richtig gedacht, okay, wenn es mit Feuer die Welt heruntergeht, was auch in der Bibel steht, dann wird es so und so und so und so und so gehen. Mhm. Also, ist auch gemein. Ja.
Auf jeden Fall. Und sie hält sich für Sherlock Holmes.
Ja, das auch noch.
Kommt noch hinzu. Ja. Das ist ja auch so der Streit, oder? Den man theaterwissenschaftlich um Ionesco führt, wie zufällig wirklich alles war. Du hast das dann ganz oft Susan Sontag mit ins Spiel gebracht als Kritikerin von Ionesco, die ganz viel Performativität in ihm entdeckt und die ihm auch zum Vorwurf macht, dass sie nicht so viel Zufälligkeit in seinen Stücken entdeckt, wie er über seine Stücke behauptet.
Genau, die einerseits ihm diese Performativität vorwirft in seiner Selbstauskunft als Autor und die aber andererseits eine moralische Kritik auch an seiner zynischen Position, die sie ihm vorwirft, einnimmt. Also, was Sontag sagt, ist im Prinzip, Ionesco macht es sich mit seinem ironischen Gestus zu leicht. Er macht kein Gegenangebot, um die Gewalt, die er zeigt, auflösen zu können oder damit einen Umgang zu finden. Und andererseits ist ja das Interessante vielleicht, darüber habt ihr jetzt schon lange gesprochen, an unserem Zugriff auf dieses Stück, ist, dass wir genau das versuchen. Dass wir möglicherweise, ohne dass das jetzt im Probenprozess immer so hintergründig artikuliert war, aber Ionescos Zynismus, Ionescos Ironie zunächst in Frage stellen und versuchen, die Figuren vor ihrem Zeithintergrund, diese Körper, diese Menschen, mit, die eine Vergangenheit haben und die auch eine Zukunft haben, die Lust haben, die Begehren haben, erstmal ernst zu nehmen und dann zu sehen, was damit passiert.
Und ich glaube, das ist auch wirklich das Besondere an deiner Inszenierung, Johann. Oder zumindest habe ich auf jeden Fall in der Recherchephase nie eine Inszenierung gefunden, die so diese Körper ernst nimmt und so diese Menschen in ihrer Tragik ernst nimmt und die Zeit vor allem ernst nimmt und das durchleuchtet, was hinter dieser Fassade steckt, ja, wenn man das so ausdrücken will.
Ja. Ja.
Das finde ich faszinierend, dass diese Lesart in dieser Inszenierung so subtil und trotzdem so brutal sichtbar ist.
Ja.
Was ich auf jeden Fall auch sehr gespürt habe, also körperlich in den Proben, finde ich, gab es irgendwann so Momente, wo wir, die alle im ZuschauerInnenraum saßen, in so eine totale, in so einen High-Modus kamen von diesem Lachen über diese Szenen. Also ich habe so manchmal eure körperliche Präsenz so stark gespürt, dass wir miteinander in so einen Wahnsinn übergegangen sind.
Ja.
Und ich habe mich gefragt in dem Moment, oder ich habe mich so, ehrlich gesagt, ich habe mich manchmal so klein gefühlt. Und klein in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, wie sind wir überhaupt als Menschen noch in der Lage, diese Komplexität und diese Form von Erkenntnis, dass wir sterben, dass eine Atombombe uns alle in kürzester Zeit auslöschen könnte, ganz egal. Also diese Erkenntnis, die die ganze Zeit präsent ist, seit den 1950er Jahren, die hat mich in dem Moment so, die hat mich so klein fühlen lassen. Und ich hatte das Gefühl, das Einzige, was wirklich in dem Moment der Körper als Reaktion hervorbringt, ist zu lachen. Also als letzte Antwort vielleicht oder als irgendwie Versuch, das dem entgegenzukommen oder das zu bewältigen.
Ja.
Das hat mir irgendwie auch Angst gemacht, muss ich sagen.
Ja. Ja, aber du beschreibst das sehr schön. Also was kann ich dazu noch sagen? Das finde ich eigentlich sehr schön beschrieben.
Danke.
Ja, bitte. Gut. Ja. Sag ich mal ganz blöd, warum haben die Juden bis zum letzten Moment Witze miteinander gemacht? Um die letzte Sekunde ihres Lebens noch erträglich zu machen. Also eine Sekunde Zeit kann auch eine Ewigkeit bedeuten. So wie Dostojewski, die das sehr nahe erlebt hat, auch sagt, was ist, die fragt die Zeit auch, was ist Zeit? Zeit ist in manchen Fällen auch eine Ewigkeit. Ja, wenn man kurz vor hinrichten steht, naja, das wird viel zu schwer eigentlich, weil darüber spricht die UNESCO nicht. Aber es kommt ein bisschen aus dieser Zeit, es hat wohl mit ihm zu tun, es hat wohl mit seinen gemeinen Texten zu tun. Zum Beispiel, ich habe diese Woche geträumt, nachts, von dieser, wenn der Feuerwehrmann seine Geschichte erzählt mit dieser Schostakowitsch-Musik, in die Leute, dass wirklich Albträume sind für diese Leute, die da sind. Ich habe das diese Woche auch erlebt, dass ich dachte, hä, was ist los mit mir? Also, dass ich ganz schwer wach geworden bin, dass ich dachte, mein Gott, ich habe auf einmal Träume, die mit UNESCO zu tun haben, habe ich nie gehabt. Also irgendwo kriegt das auch unter dem Haut.
Ich meine, Ionesco hat ja, glaube ich, immer wieder auch gesagt, dass er in Anbetracht überhaupt des Todes und des ganzen Begreifens, dass wir halt sterben werden, dass das überhaupt die Motivation ist, zu schreiben oder Theater zu machen.
Ja.
Also wahrscheinlich ist er selbst irgendwann darauf gekommen und das ist jetzt nicht der erste Gedanke gewesen, den man so von ihm liest. Aber überhaupt im Angesicht des Todes zu sein, ist ja der Triebmotor, überhaupt anzufangen, über das Leben nachzudenken.
Ja. Ja.
Es ist so schlicht.
Ja.
Es ist so schlicht.
Ja.
Und gleichzeitig ja auch eine der Kerndefinitionen von Absurdität.
Ja.
Also zu wissen, ich werde irgendwann sterben und vor dieses Wissen gar nicht greifen können.
Nein, das Wissen.
Und dann entsteht ein Kampf um genau diese Erkenntnis.
Ja.
Und das ist eine Definition von Absurdität.
Ja.
Ihr seid beide junge Menschen. Ich bin schon dichter, viel, viel dichter bei dem Tod wie ihr beide.
Wer weiß.
Ja, naja. Normalerweise. Ja, das ist waar, wer weiß. Aber gut, normalerweise. Aber mijn beschäftiging met de Tod is interessant, darüber zu reden. Is dat een andere Beschäftigung dan ihr beide habt met de Tod? Ist den Tod zum Beispiel etwas für ihr beide, womit man sich jeden Tag beschäftigt oder nicht?
Jetzt erwischst du mich, Johann, ganz eiskalt.
Ja.
Ich hatte tatsächlich gestern den Moment, dass ich nach der Probe an unser erstes Gespräch denken musste, was wir geführt haben mal miteinander.
Ja.
Und ganz, ganz schnell haben wir über den Tod gesprochen.
Ja.
Und ich habe dir damals erzählt, dass ich früh meinen Vater verloren habe.
Ja, das ist schrecklich.
Und tatsächlich ist in der Probe, hatte ich so einen Moment und musste so stark an ihn denken, weil ich das Gefühl hatte, das, was wir da gerade machen oder der Humor, den wir da gerade miteinander erleben, das ist so sein Geschmack. Oder er hätte darüber gelacht.
Ja.
Und ich habe so ganz intensiv gestern so eine Trauer gespürt, weil ich dachte, es wäre so schön, wenn er heute bei der Premiere wäre. Es wäre toll, er würde es so genießen. Er würde das so genießen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, da ist auch eine Erfahrung, oder so, wenn man als junger Mensch Menschen verliert oder früh verliert, hat man irgendwie so ein absurdes Verhältnis zum Leben.
Ja.
Und es stimmt schon, dass diese Leichtigkeit verschwindet.
Ja.
Weil vielleicht ist das ja das, was das dieses Kindsein oder so beschreibt, dass im Angesicht dieser Unkenntnis, dass alles unendlich ist, dass es niemals aufhört.
Ja.
Ist für immer.
Ja.
So, dass das so eine Unbeschwertheit ausmacht, die tatsächlich das Leben nicht mehr hat, wenn wir diese Endlichkeit merken, wenn sie auf einmal da ist. Und ich glaube, es ist egal, wie alt man ist.
Ja.
Ich glaube, das kann auch einem 5- oder 6-jährigen Menschen passieren.
Ja.
Wie zum Beispiel der Inszenierung, die wir jetzt gerade erlebt haben. Ja. Trauer ist das Ding mit Federn. Also dieses Erlebnis verändert alles. Und die Zeit wird anders. Ich glaube, wir nehmen überhaupt das Leben erst als Zeit wahr, wenn wir den Tod erleben. Vorher hat nichts eine Dimension oder Begrenzung. Es ist einfach unendlich.
Hm.
Das Spielen ist unendlich.
Ja.
So.
Ja.
Man nimmt eigentlich, immer habe ich das Gefühl in meinem Leben gehabt, man nimmt eigentlich teil an das ewige Leben, aber es ist ein begrenztes Leben. Und diese Erkenntnis, dass es ein begrenztes Leben ist, damit beschäftigt man sich bis die letzte Atem.
Voll. Das stimmt.
Aber man denkt, ich lebe ewig.
Das ist schön.
Naja, das denken viele Leute. Ich bin nicht die Einzige.
Ich finde, es ist aber schön. Vielleicht ist es ja so ein bisschen, oder? Vielleicht muss man sich das selbst wirklich glaubhaft machen.
Ja.
In dem Moment, wo ich mir selber glaube, dass ich ewig lebe, es ist so anmaßend, ne? Es ist so anmaßend, aber es ist so befreiend.
Ja.
Ist das unser Schlusswort?
Unser Schlusswort ist, dass das eigentlich Lebenslust das Wichtigste ist. Gegenüber dem Tod steht der Lebenslust. Vielleicht ist Tod auch Lebenslust.
Ja. Ja. Das ist ein schöner Schlusssatz.